Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist heute eine Populistenfolge, hat sich so ergeben, und zwar aus Gründen.
Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss.
Hubert Aiwanger, unverkennbar, am Samstag in Erding bei einer Anti-Heizungs-Demo. Ist ja schon irgendwie erstaunlich, wenn ein stellvertretender Ministerpräsident dazu aufruft, sich die Demokratie zurückzuholen. Ist sie denn schon weg? Die Wellen schlagen hoch. Reden wir drüber. Und die Wellen schlagen noch höher in Thüringen. Da gibt's kein Aiwanger, aber einen Höcke. Und diese Höcke-AfD könnte demnächst in Sonneberg ihren ersten Landrat stellen. 47% für den AfD-Kandidaten im ersten Wahlgang. Reden wir auch drüber. Und wir reden über einen, der für viele als der Prototyp der Rechtspopulisten der heutigen Zeit gilt.
Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è.
Gott sei Dank, dass es Silvio gibt. Ein Wahlkampfsong von 2008 ist das. Sagt ja auch schon einiges aus. Jetzt ist dieser Silvio, Berlusconi mit Nachnamen, gestorben. Auch gleich Thema in der Tag an diesem Montag, den 12. Juni 2023. Ich bin Philipp May. Hi.
Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è.
Ich habe es am Anfang schon gesagt, Silvio Berlusconi war für viele so etwas wie der Prototyp der Rechtspopulisten der heutigen Zeit.
Signor Schulz, la suggerirò per il ruolo di capo.
Das war 2003 im EU-Parlament, als Berlusconi den Sozialdemokraten Martin Schulz mit einem KZ-Aufseher, mit einem Capo, verglich. Seit 1994 war er viermal Ministerpräsident, insgesamt 9 Jahre, so lange wie kein anderer seit dem Zweiten Weltkrieg in Italien. Auf Triumphe folgten Abstürze, folgten Comebacks und bis zuletzt mischte er in der Politik mit, als Steigbügelhalter für die extrem rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Heute Vormittag kam die Meldung, dass Berlusconi gestorben ist, mit 86 Jahren an den Folgen einer Leukämie. Und deshalb habe ich Jörg Seiselberg in Rom noch einmal in die Leitung bekommen. Hi Jörg.
Hallo.
Du bist ja schon zum zweiten Mal Korrespondent in Rom, heißt, du hast Berlusconi noch zu seinen großen Zeiten mitbekommen. Wie hat er es geschafft, die Massen zu verführen?
Es ist zum großen Teil wirklich seiner Medienmacht geschuldet. Und das war in der Tat so in seiner Anfangszeit noch sehr viel stärker wahrnehmbar. Man muss sich das einmal vorstellen, 1994, da hat er ein paar Monate vor der Wahl bekannt gegeben, überhaupt erst in die Politik einzusteigen. Klarer Sieg der Mitte-Links-Parteien war damals absehbar und er hat es geschafft, innerhalb von wenigen Monaten dort das Ganze zu drehen und ist dann gewählt worden zum Ministerpräsidenten mit Unterstützung seiner Medien, wo er immer und immer wieder auftauchte in Talkshows, Unterhaltungsshows, Videos hat er über seine Medien hier verbreitet. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage seines Erfolgs und er ist in der Tat der Urvater des Populismus. Also all das, was ich bei Trump gesehen habe, bei anderen Populisten, weltweit, da habe ich sehr, sehr viel von dem wiedererkannt, was ich von Berlusconi aus seinen Anfangsjahren kenne. Und 1994 war das etwas völlig Neues. Also er ist derjenige, der wirklich die Tür geöffnet hat für den Populismus in Europa und auf der Welt.
Tja, und aus der Außenperspektive mit seinen Bunga-Bunga-Affären, mit jungen Frauen, seiner Eitelkeit, die gefärbten Haare, ist es ja irgendwie schwer zu verstehen, warum dieser Berlusconi als politische Figur ernst genommen wurde überhaupt? War er mehr als nur eine Witzfigur?
Absolut, absolut. Er ist vor allen Dingen ein wahnsinnig cleverer Mensch gewesen, der zweimal so ein historisches Window of Opportunity, Fenster der Gelegenheit genutzt hat. Damals, als er Medienunternehmer geworden ist, was auch mehr oder weniger ein Zufall war, war eigentlich Bauunternehmer, hatte einen Stadtteil gebaut und dort, um die Wohnung leichter verkaufen zu können, auch so einen Privatfernsehsender für den Stadtteil aufgebaut. Und zur selben Zeit oder kurz danach ging das dann los mit dem Privatfernsehen in Italien. Und da war er schon aufgestellt, da war er bereit, hatte die Infrastruktur und hat dann sehr schnell diesen Privatfernsehmarkt in Italien dominiert. Und eine ähnliche Situation dann Mitte der 90er Jahre, als die Christdemokratische Partei Italiens infolge von Korruptionsskandalen zusammengebrochen ist, da erkannte er ja dieses Fenster der Gelegenheit und sagte, wenn ich jetzt in die Politik einsteige und alle rechts der Mitte hinter mir vereine, dann habe ich eine Chance, Ministerpräsident zu werden, den in Italien sehr verbreiteten Antikommunismus damals ausnutzend, denn Das Mitte-Links-Bündnis wurde geführt von der ehemaligen kommunistischen Partei in Italien. Und dann hat er es wirklich geschafft, in kurzer Zeit dort Ministerpräsident zu werden. Also er war schon ein sehr cleverer Mann, der in der Tat häufig von seiner Eitelkeit dann auch geführt wurde. Und von der Tatsache, dass er es mit den Gesetzen nicht so genau genommen hat, dafür sich häufiger mein Auge zugedrückt hat. Aber seine Anhänger haben ihm das nachgesehen. Sie haben ihn immer als Fels in der Brandung gegen drohende Gefahr von links gesehen. Mhm.
Wo du jetzt gerade gesagt hast, alles das, was ich bei Donald Trump gesehen habe, das kenne ich schon. Aus meinen Beobachtungen von Berlusconi, von Trump, gibt es ja diesen geflügelten Ausdruck mittlerweile. Ich könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und die Leute würden mich trotzdem noch wählen. Das gilt zumindest in Teilen dann für Berlusconi auch.
Das gilt in Teilen auch, aber es ist schon so, dass er von immer weniger Anhängern der Mitte-Rechten in Italien denn wirklich auch als die Figur gesehen wird, der sie bei Wahlen das Vertrauen geben. Das liest man an den Wahlergebnissen ab. Da ist seine Partei ja auf 7-8% gesunken. Aber er ist derjenige gewesen, der halt die Rechte in Italien hoffähig gemacht hat. Also wer hat Meloni das erste Mal zur Ministerin ernannt? 2008, das war Berlusconi. Wer hat ihre Partei, also die ehemals neofaschistischen MSI, in die Regierung geholt? Das war Mitte der 90er Jahre Silvio Berlusconi. Also all das, was wir jetzt an Veränderungen erlebt haben in den vergangenen Jahren in Italien, das ist schon zu großen Teilen Silvio Berlusconi geschuldet.
Mhm. Er wurde ja mehrfach angeklagt, hast du gesagt, durfte zeitweilig keine öffentlichen Ämter übernehmen. War er selber Demokrat?
Ja, das würde ich nicht verneinen. Also das würde in der Kritik an Berlusconi zu weit gehen. Was ich immer das größte Problem fand von Berlusconi in seiner Regierungszeit, abgesehen von Bunga-Bunga-Partys, sonstigen Geschichten, war es eigentlich immer der Punkt, dass Berlusconi als Regierungschef nicht zuerst auf das Land geguckt hat, sondern auf sich selbst und seine eigenen wirtschaftlichen Interessen. Er hat eine Politik gemacht, die letztendlich sein Unternehmen nutzt und darunter hat das Land gelitten in einer Zeit, wo Italien sich gut hätte aufstellen können für die Zukunft. Viel das, was das Land jetzt an Problemen hat, ist der Tatsache geschuldet, dass Berlusconi in seiner Regierungszeit mehr auf die Interessen seines Unternehmens als auf die des Landes geschaut hat.
Silvio Berlusconi ist gestorben. Jörg, du hast jetzt viel um die Ohren. Danke, dass du nochmal Zeit für uns gefunden hast.
Sehr, sehr gerne.
46,7% im ersten Wahlgang für den AfD-Kandidaten bei der Landratswahl in Sonneberg in Südthüringen. Henry Bernhardt, unser Landeskorrespondent, ist deswegen jetzt in der Leitung. Hallo Henry.
Hallo.
Ich glaube, wir fangen erstmal mit Sonneberg an. Was ist das für ein Landkreis?
Es ist ein kleiner Landkreis, es sind nicht mal 50.000 Wahlberechtigte dort. Er liegt südlich des Thüringer Waldes, das heißt, die Leute sind eher nach Bayern ausgerichtet, nach Franken muss man ja sagen, nach Franken ausgerichtet. Sie sprechen auch Fränkisch, ihnen ist eigentlich, sagen wir mal, die fränkische Landschaft viel näher als Erfurt, die Landeshauptstadt.
Mhm. Und was wir natürlich bei Thüringen immer sagen müssen, da hat Björn Höcke das Sagen bei der AfD. Die Partei wird hier schon vom Verfassungsschutz beobachtet. Heißt das, der Kandidat in Sonneberg, Robert Sesselmann, auch wenn er da aus Südthüringen kommt, ist ähnlich rechtsextrem wie sein Landeschef?
Also er ist jetzt keiner der Scharfmacher der AfD, aber er sitzt im Landesvorstand und war auch auf der Landesliste Platz 5 für die Landtagswahl. Das heißt, er hat schon das volle Vertrauen von Björn Höcke. Und wenn man sich mal anschaut, wie er Wahlkampf gemacht hat, da spricht er schon auch mal vom Guerillakrieg der AfD gegen die anderen Parteien. Und er spricht davon, dass Deutschland ein Marionettenstaat der USA sei und grün angemalte Kommunisten wollten Landstriche deindustrialisieren und die Landschaft verwüsten. Das heißt, er ist schon sehr auf diesem AfD-Narrativ und auch auf Björn Höckes Linie. Hier kann man sagen.
Wieso verfängt das so bei den Menschen?
Das hat verschiedene Gründe. Also sie sind sehr desillusioniert, die Thüringer. Man hat es gesehen, vor einigen Wochen gab es den Thüringen-Monitor, das ist so eine jährliche soziologische Untersuchung. Und das Ergebnis war ziemlich desaströs. 6 von 10 Befragten glauben, dass die Politiker bewusst gegen die Interessen der einfachen Bevölkerung agieren. Es sei Zeit für Widerstand gegen die aktuelle Politik. Nur noch jeder 5. vertraut der Bundesregierung weitgehend. 2/3 fühlt sich politisch und wirtschaftlich abgehängt. Und das gilt auf dem Land da immer noch viel mehr als in der Stadt. Und da kann man in Südthüringen davon ausgehen, dass es dort noch mal stärker ist. Dort hat man das ja auch gesehen in Corona-Zeiten. Da war auch der Widerstand gegen Schulschließungen, gegen Impfungen, gegen überhaupt Corona Maßnahmen am stärksten. Es gab dann dort, soweit ich weiß, auch die meisten Corona-Toten. Aber das hat niemanden abgeschreckt. Und dazu kommt auch noch, die anderen Parteien hatten keine starken Kandidaten. Also Grüne und Linke und SPD kamen mit ihren beiden Kandidatinnen zusammen gerade mal auf 15%. Das ist wirklich nicht üppig. Und der CDU-Kandidat Jürgen Köpper kam immerhin auf 36%. Der ist ja mehr oder weniger Amtsinhaber, weil er ja den vorherigen Landrat schon seit 2 Jahren vertreten hat, weil der stark erkrankt ist und deshalb ausscheiden musste jetzt.
Mhm. So, und jetzt 47% fast. Bei allerdings nur 50% Wahlbeteiligung. Da fehlt ja dann auch für einen zweiten Wahlgang wirklich nicht mehr viel. Wie wahrscheinlich ist denn, dass Sesselmann das am Ende wirklich schafft und ins Landratsamt einzieht?
Naja, alle anderen Parteien, also wirklich CDU, Linke, Grüne und auch FDP, haben jetzt aufgerufen, den CDU-Kandidaten zu wählen. Das ging auch sehr schnell, also teilweise innerhalb von Stunden, dass es zu diesem Wahlaufruf kam. Wenn man sich mal anschaut, also die beiden Kandidatinnen jetzt von Linke, SPD und Grüne, die kamen zusammen auf 18%. Das würde ja schon ausreichen, wenn die dann auch noch den CDU-Kandidaten wählen würden. Man muss allerdings sagen, es ist natürlich die Frage, wer geht zur Wahl? Also, du hast ja schon gesagt, dieses Mal Wahlbeteiligung etwa 50%. Bei der letzten Stichwahl ist nur noch jeder Dritte dann zur Wahl gegangen. Dann ist die Frage, wer wird möglicherweise mobilisiert von den Anhängern und welche Partei schafft das nicht? Also von daher ist der Ausgang noch sehr offen, würde ich mal sagen.
Warum finden die etablierten Parteien einfach kein Rezept gegen die AfD in Thüringen?
Es ist dieses Gefühl des Abgehängtseins, des Ausgesetztseins gegenüber der Politik, die vor allem aus Berlin, aber auch aus Erfurt kommt. Es ist das völlige Unverständnis, würde ich mal sagen, für Maßnahmen für Klimaschutz und auch eine Überforderung einfach durch Inflation, durch Klimakrise, durch Krieg. Und jenseits dieser Überforderung sieht man halt die AfD, die sehr einfache Lösungen verspricht auf all diese Fragen. Und da macht man dort das Kreuzchen, sei es aus Überzeugung oder sei es aus Protest gegen die Politik, die zum Beispiel zurzeit in Berlin gemacht wird von der Ampelkoalition.
Also es ist eine Mischung. Die einen sind überzeugt, aber es gibt auch noch einen großen Anteil Protestwähler, glaubst du?
Davon kann man ausgehen, ja. Aber sicher auch eine ganze Menge, die wirklich überzeugt ist von dem, was sie da wählen.
Okay, eine Frage noch. Der CDU-Bürgermeister von Waltershausen in Thüringen hat gesagt, das sei nicht alles Faschisten. Mit manchen könne man zusammenarbeiten auf lokaler Ebene. Also er spricht nicht von den Wählern, sondern explizit von den AfD-Politikern. Steht die Brandmauer noch?
Ja, also Herr Brichtzi ist eigentlich unverdächtig der Zusammenarbeit mit der AfD, würde ich mal sagen. Er ist auch Präsident des Thüringer Städtetages und spricht da natürlich auch für mehr Leute und muss natürlich eigentlich da auch vorsichtig sein. Er hat allerdings außerdem gesagt, das gilt nicht für den Landtag, es gilt nicht für die Fraktion von Björn Höcke, das hat er ausdrücklich gesagt. Und er hat auch gesagt, man muss, wenn es das Ergebnis der Landtagswahl so erzwingt, auch mit der Linken zusammenarbeiten, möglicherweise auch koalieren. Also er hat sich da auch offen gezeigt und sozusagen einen gewissen Pragmatismus versucht. Also ich würde ihn dafür nicht verurteilen und auch nicht davon ausgehen, dass die Brandmauer der CDU gegenüber der AfD jetzt groß im Wackeln ist. Wobei es immer wieder Stimmen gibt, die sagen, so richtig sicher ist diese Mauer nicht.
Interessant. Henry, danke dir. So, Hubert Aiwanger haben wir gerade eben schon gehört in Erding. Stichwort, wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Und zu den Medien hat er auch noch was gesagt. Hören wir da noch mal rein.
Und ich hab die Nasen voll, wenn man in der Früh aufsteht, die Zeitung aufschlägt oder das Radio einschaltet. Und es kommt nur links-grüner Gender-Gaga auf uns zu, meine Damen und Herren.
Hat er auch viel Applaus für bekommen. Und Markus Söder, der Ministerpräsident, war übrigens auch da in Erding bei dieser Anti-Heizungs-Demo. Er hat allerdings keinen Applaus bekommen.
Hier will sich die bürgerliche Mitte treffen. Ich will nur eines sagen. Die bürgerliche Mitte hat nichts mit AfD. Die bürgerliche Mitte hat nichts mit Antidemokraten zu tun. Die sind nicht willkommen.
Also, Söder wird ausgepfiffen. Aiwanger wird gefeiert für seine Ablederei. Michael Watzke, unser Bayern-Korrespondent, ist jetzt in der Leitung. Hallo Michael.
Servus Philipp.
Sag mal, was war das überhaupt für eine Veranstaltung? Ich habe jetzt einfach mal ganz salopp Anti-Heizungs-Demo gesagt.
Ja, das ist eine ganz gute Umschreibung. Es waren 13.000 Menschen dort aufgerufen, hatte unter anderem die Kabarettistin Monika Gruber, die in Bayern eine sehr, sehr starke und größtenteils natürlich konservative Anhängerschaft hat. Also 13.000 Menschen war da. Die AfD durfte nicht teilnehmen, jedenfalls nicht auf der Rednerliste. Das hatten Monika Gruber und andere Veranstalter sich so ausbedungen. Aber die AfD war trotzdem vor Ort mit einem Stand am Rande der Demo. Und tatsächlich waren viele der Menschen, die dort im Publikum standen, sicherlich AfD-Sympathisanten oder AfD-Wähler. Und ich glaube, dass die Pfiffe, die wir gehört haben, da im Hintergrund von Markus Söder, die kamen auch in erster Linie nicht von freien Wählern oder von anderen Interessierten dort, sondern von AfDlern.
Schauen wir mal kurz auf Söder. War ja doch abzusehen, wer da hingeht. Was wollte er da?
Naja, ehrlich gesagt, was wäre gewesen, wenn er nicht da gewesen wäre? Natürlich spürt er, dass dort viel entschieden wird, was die Landtagswahl am 8. Oktober in Bayern angeht. Weil das sind die Wähler, die sowohl Markus Söder will und braucht, als auch die Freien Wähler. Also Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler und Wirtschaftsminister in Bayern. Das ist ein Pool von Menschen, die am Ende ausmachen, ob die CSU bei 40% oder mehr landet, ob die Freien Wähler zweistellig, vielleicht sogar hoch zweistellig werden und wie gut die AfD abschneidet. Und die Themen, die dort verhandelt wurden, vor allem natürlich die Energiepolitik der Ampelkoalition in Berlin, das ist ja sozusagen der Sound dieses Wahlkampfs in Bayern. Also da machen ja die CSU und die Freien Wähler gerade den Wahlkampf, den Anti-Berlin-Wahlkampf. Also insofern ist es schon nachvollziehbar, dass Söder dorthin wollte, aber am Ende wird er wahrscheinlich sagen, hat er sich dort verbrannt.
Also würdest du auch sagen, es war ein politischer Fehler im Nachhinein. Hätte er mal besser wegbleiben sollen?
Ich denke ja, denn er hat dieses Publikum falsch eingeschätzt. Und er hat jetzt den Makel, dass selbst das Konservative und vielleicht auch das rechtsradikale oder rechtsnationale Publikum ihn dort ausgepfiffen hat. Und die Frage, die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, findet Hubert Aiwanger, sein Wirtschaftsminister und der stellvertretende Ministerpräsident, findet der möglicherweise den besseren Sound, um einen Teil der AfD-Wähler, die möglicherweise nicht so extrem sind, der AfD abzujagen? Und das scheint Markus Söder, der in den vergangenen Monaten und Jahren einfach zu sehr hin und her geirrlichtert ist, der mal mit den Grünen koalieren wollte und dann wieder nicht, der findet dieses Wählerpotenzial eben nicht.
Und Aiwangers Kommentare, wir haben es gehört, gegen die da oben, gegen die Medien, gegen Berlin. Wie groß ist denn da noch der inhaltliche Unterschied eigentlich zur AfD bei ihm?
Ja, das ist schwierig, finde ich. Schwierig zu beantworten. Und ich sag da mal, als Radiojournalist, der ja da auch direkt angesprochen wurde von Hubert Aiwanger, das klang schon sehr Trumpian. Also das war so, wie Donald Trump das in den USA macht. Diese Medienschelte, Fake News, auch die Wortwahl, das erinnert sehr, sehr stark an Donald Trump. Inhaltlich muss man sagen, hat Aiwanger nichts anderes gesagt als das, was er auch als bayerischer Wirtschaftsminister und als Freie Wählerchef sagt. Ich fand, dass er an einigen Stellen die Grenze überschritten hat, etwa wenn er der Ampelkoalition in Berlin, die demokratische Gesinnung abspricht, die Demokratie zurückholen, das geht aus meiner Sicht zu weit. Dafür ist Aiwanger auch stark kritisiert worden von vielen Kräften. Sogar innerhalb der Partei habe ich kritische Stimmen, also innerhalb der Freien Wähler habe ich kritische Stimmen dazu gehört. Ansonsten muss man sagen, hat es Aiwanger bis jetzt ganz gut geschafft, auf dieser schmalen Linie zwischen AfD-Sympathisanten und noch bürgerlichem Lager zu balancieren. Noch ist er da nicht abgestürzt. Er hat Street-Credibility, weil er beispielsweise in der Corona-Zeit sich auch nicht hat impfen lassen oder jedenfalls sehr lange Zeit nicht hat impfen lassen. Also tatsächlich könnte es Aiwanger und den Freien Wählern gelingen, das zu schaffen, was anderswo in Deutschland nicht gelingt, nämlich dieses AfD-Potenzial klein zu halten, indem man es in die eigene Partei holt. Die Frage ist, was ist der Preis dafür? Wie weit geht er dann inhaltlich, aber vor allem rhetorisch auf die AfD-Linie ein und schwenkt schon rüber? Ich halte diese Frage momentan für offen und Erding war insofern interessant, um zu sehen, wie ein Populist es versucht und möglicherweise schafft, die AfD klein zu halten.
Erinnert so ein bisschen fast an eine Bad Bank der CSU, die Aiwanger Freien Wähler.
Das ist ein ganz gutes Bild, aber diese Bad Bank nimmt der CSU halt Stimmen weg und das ist für Markus Söder gefährlich.
Die Frage ist, ob sie auch der AfD Stimmen wegnimmt.
Ja, ich glaube, das ist mein Gefühl auch nach so einer Veranstaltung und nach der Diskussion danach. Ja, ich glaube, die AfD wird in Bayern nicht so stark abschneiden wie in anderen Bundesländern. Und das liegt nicht daran, dass es in Bayern eine kritische oder eine große Menge von AfD-Sympathisanten gibt. Also ich glaube, das hat schon auch damit zu tun, dass es die Freien Wähler gibt. Und für den ein oder anderen AfD-Wähler, diejenigen, die, wie man so schön sagt, vielleicht noch ins demokratische Spektrum zurückzuholen sind. Diejenigen also zum Beispiel, die der Bürgermeister in Thüringen anspricht, den du vorher erwähnt hast. Also, die könnten dann eventuell bei den Freien Wählern landen. Jetzt kann man sagen, ist das gut? Ist es in Ordnung, wenn die dann einfach bei der Bad Bank der CSU sind sozusagen? Das kann man diskutieren. Aber Aiwanger macht das momentan auf einem relativ erfolgversprechenden Weg.
Spannend. Michael, danke dir.
Gerne.
Henry, Michael, seid ihr noch in der Leitung?
Ja, so ist es.
Na klar.
Ah, super. Ich habe mir nämlich gedacht, das könnte gewinnbringend sein, wenn wir zusammen weiter diskutieren. Henry, du hast Michael gerade gehört. Michael hat auch dich schon vorher gehört. Sonneberg ist wirtschaftlich nicht abgehängt, hast du gesagt, grenzt an Bayern. Würde ein Aiwanger dort auch verfangen? Was meinst du?
Durchaus vorstellbar, aber es gibt ja nun die starke AfD in Thüringen und sich gegenüber dieser AfD zu behaupten als Konkurrenz wäre erstmal schwieriger. Es gibt also Versuche von Freien Wählern, sich auch mit einer anderen Gruppierung, die auch im Landtag mit 2 Sitzen vertreten ist, da irgendwie zusammenzuschließen vor der nächsten Landratswahl. Möglicherweise gibt es eine Chance für die, aber allzu groß würde ich die nicht sehen, weil eben die AfD schon so stark ist in Thüringen. Mhm.
Der CDU-Rechtsaußen Hans-Georg Maaßen ist ja auch genau dort bei der Bundestagswahl krachend gescheitert.
Der ist genau dort angetreten, in diesem Landkreis, in Sonneberg, genau. Und das war ja die Hoffnung der AfD, sozusagen Stimmen abspenstig zu machen mit einem Rechtsaußen der CDU, der inzwischen jetzt auch von einem Putsch spricht in Thüringen, als der Thomas Kemmerich, der FDP-Ministerpräsident, für 3 Tage wieder zurückgetreten ist und dann Bodo Ramelow wieder gesprochen wurde. Also der sich schon wirklich ganz am Rande des demokratischen Spektrums bewegt inzwischen. Den hat man versucht aufzustellen. Und interessanterweise, als man das versucht hat, haben sich ja auch die anderen Parteien dann gegen die CDU gestellt und haben aufgerufen, oder einige von denen haben aufgerufen, den SPD-Kandidaten zu wählen. Da sprach die CDU dann von einer Neuauflage der Nationalen Front, also DDR-Vergleich. Und dann sagte auch noch, die Koalition gegen Maaßen erinnere zudem an die Nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Mhm. Also soweit lehnt sich die CDU dann dort raus, um politische Gegner zu bekämpfen. Die gleiche CDU, die jetzt von anderen Parteien verlangt, dass sie doch bitte den CDU-Kandidaten im Landkreis wählen mögen. Also die Seite nach rechts bei der CDU, gerade in Südthüringen, ist schon recht offen.
Mhm. Michael, in der Süddeutschen wurde Aiwanger, glaube ich, mal als Ein-Mann-Brandmauer zur AfD bezeichnet. War es die Süddeutsche Zeitung? Du weißt es im Zweifel besser als ich. Eben weil er viele potenzielle
AfD... Ja? Ich habe das tatsächlich auch gelesen. Und es war nicht im Münchner Merkur, also muss es in der Süddeutschen gewesen sein. Das sind die beiden Zeitungen, die ich jeden Tag lese. Ja, und es ist ja, ist ein schönes Bild, tatsächlich. Ich persönlich, und wir sind ja im Podcast, da können wir ja auch unsere eigene Meinung sagen. Ich bin persönlich sehr skeptisch, was Hubert Aiwanger angeht. Ich habe ihn im letzten Jahr 2-mal in Kommentaren wirklich sehr negativ gesehen. Das hat er mich auch spüren lassen, als ich ihn dann persönlich getroffen habe. Ich fand seine Corona-Politik und sein Corona-Verhalten unmöglich. Aber er hat die Street-Credibility. Mhm. Er ist als Wirtschaftsminister in diesen, ich sag mal, bei mittelständischen Unternehmen und vor allem bei kleinen Unternehmen, bei Handwerkern, sehr, sehr beliebt, obwohl die großen Unternehmen in München viele hinter der Hand sich übergeben über die Politik, die Hubert Aiwanger in Bayern als Wirtschaftsminister macht. Aber er kommt bei vielen, gerade kleineren eben und auch bei vielen Wählern, die im konservativen Spektrum sind, sehr gut an. Also man muss sich immer fragen, wollen wir, dass die AfD am Ende 15 oder 20 oder mehr Prozent hat? Oder sagen wir, ist doch besser, wenn 10% von diesen 15 oder 20% am Ende Freie Wähler wählen. Und die Freien Wähler, das kann ich aus der Erfahrung hier in Bayern sagen, sind eine demokratische Partei. Da ist überhaupt kein Zweifel dran. Die sind nicht in der Gefahr, ins radikale Lager abzurutschen. Da gibt es vernünftige Menschen wie den bayerischen Kultusminister Michael Piazzolo oder den parlamentarischen Geschäftsführer der Partei. Das sind kluge Menschen und da ist keine Diskussion, dass sie nicht ins demokratische Spektrum gehören. Aber ihr Chef Aiwanger, der tänzelt eben an dieser Grenze. Es ist eine Ein-Mann-Mauer, aber wenn diese Ein-Mann-Mauer sich verschiebt oder sogar zusammenbricht, dann wird es problematisch.
Ja, ich denke auch so. Irgendwann ist die ist Aiwanger vielleicht weg, aber die AfD ist noch da und die Parolen sind alle sagbar, weil Aiwanger sie gesagt hat.
Aber da sind wir ja jetzt in der Diskussion. Ich meine, die Frage ist, und gerade wenn es um Inhalte geht, es gibt ja Dinge, die gerade auf dem Land Menschen stark beschäftigen. Ja, die Heizungspolitik oder die Debatte um Wärmepumpen und ums Dämmen, die ist eine Diskussion, die wird in, ich sag mal, in Bad Tölz oder in Cham anders geführt als in München oder in Erfurt oder in Hamburg, weil es halt viele Wohnungs- und Hausbesitzer gibt in Bayern, die das betrifft und die diskutieren da anders drüber. Und das muss man natürlich in der Politik auch berücksichtigen und zu sagen, dann wird die AfD eben bei 15 und dann bei 20 und bei 25 und bei 30% landen. Das ist auch zu einfach. Hm. Und es gibt Themen, da können auch die etablierten Parteien sicherlich noch Bewegung zeigen. Ich habe heute erst telefoniert mit Jens Marco Scherf, einem Grünen, dem einzigen grünen Landrat in Bayern, der ist in Miltenberg. Ich habe vor einigen Wochen über ihn berichtet, habe ihn besucht in Miltenberg, der kritisiert die Asylpolitik seiner eigenen Partei und der Ampel. Und er ist nicht im Ruch, ein AfDler, ein verkappter AfDler zu sein. Und der hat mich heute auch auf die Wahlergebnisse in Sonneberg hingewiesen und hat gesagt, ja, da muss möglicherweise auch die Ampel in Berlin reagieren, tut sie ja auch. Aber das kann man nicht einfach wegwischen und sagen, wer dort Forderungen stellt, der ist sozusagen gleich antidemokratisch. Und insofern, wenn man das unter diesem Gesichtspunkt sieht, dann ist Aiwangers Haltung an der Stelle wieder eher nachvollziehbar, als wenn man es zu sehr aus der Berliner Perspektive.
Aber es ist ja schon komisch, Henry, frage ich dich auch direkt. Die CDU fährt ganz klar die Linie, eine härtere Linie bei der Migration, macht mobil gegen das Heizungsgesetz, aber die Leute wählen genau aus diesem Frust die AfD.
Sie wählen im Prinzip das Original, was die Richtung vorgegeben hat, die CDU dann auch nachläuft. Dort hören sie es im Zweifel auch radikaler und sie hören auch noch andere Motive mit. Und Das Erschrecken gegenüber einer Partei, die sich in großen Teilen, zumindest in Thüringen, als rechtsradikal geriert, ist halt nicht mehr da. Also auch, dass diese Partei vom Verfassungsschutz beobachtet wird als rechtsgesichert, rechtsextrem, schreckt keine Wähler mehr ab. Also auch in der AfD-Spitze sagt man einem dann auch, das bringt im Zweifel noch mehr Wähler, zumindest im Osten. Also da gibt es kein Erschrecken mehr vor dieser Linie. Mhm. Aber ich musste eben dran denken, als Michael von dem grünen Politiker auf dem Land sprach.
Scherf.
Die Grünen sind Die Grünen sind ja in Thüringen auf dem Land quasi nicht vorhanden. Also die Kandidatin, die für Linke und Grüne gemeinsam angetreten ist im Wahlkreis Sonneberg, jetzt ist auf 4,4% gekommen. Das heißt, das ist knapp oberhalb der Messgrenze überhaupt. Außerhalb von Erfurt, Weimar und Jena sind die Thüringen nicht präsent. Und sie versuchen es zwar ab und zu mit Wahlkampfständen auch, aber eigentlich möchte man nicht so richtig rausgehen, weil man dort auf AfD-Wähler treffen könnte. Und da sagt man sich dann einfach, nee, mit Nazis rede ich nicht. Und das ist eben genau der Punkt, wo sie sich dann auch abkapseln von ihrer Seite. Und das Abkapseln funktioniert von der anderen Seite aber auch genauso. Also auf dem Land in Thüringen, wenn man da das Wort Grün nur ausspricht, wird man schon angeguckt, als ob man eigentlich gleich eingeliefert werden
also
müsste,
so wie,
weil man verrückt ist.
So wie in der Stadt, wenn man wahrscheinlich das Wort AfD aussprechen würde.
Och, das kommt immer sehr auf die Stadt an, würde ich mal sagen.
In einer westdeutschen Großstadt. Guck mal, das ist ja wieder meine spezifische Perspektive hier.
Eben.
Einen Namen würde ich gerne noch reinwerfen. Könnte eine Sarah Wagenknecht als Identifikationsfigur gerade im Osten, so wie Aiwanger, für das ländliche Bayern möglicherweise eine ähnliche Rolle spielen und Wählermilieus binden, die sonst zur AfD gehen würden, beziehungsweise sie sogar möglicherweise von dort zurückholen?
Ich würde sagen, durchaus ja. Also das Potenzial ist groß, wenn man sich diese Zahlen anschaut, wenn man sich auch die Begeisterung anschaut, wie Sarah Wagenknecht zu Lesungen empfangen wird. Und das sind ja dann durchaus andere Leute als die, oder teilweise andere Leute als die zu linken Veranstaltungen gehen. Die Frage ist nur, wofür Sarah Wagenknecht dann stehen würde und wo sie sich, an welcher Stelle sie sich dann von der AfD unterscheidet und mit wem sie zusammenarbeiten würde. Also das stelle ich mir wirklich sehr interessant vor, wenn das passiert.
Fairerweise muss man sagen, von der AfD hat sie sich bisher immer noch klar abgegrenzt und sie ist ja eine demokratische Politikerin, ist sie schon noch, oder würdest du das anders sehen?
Das würde ich schon
in
sehen,
Bayern
klar.
In Bayern würde ich das anders sehen.
Aber gerade was das Verhältnis jetzt zu Russland und zum Krieg, der Russlandskrieg in der Ukraine angeht, ist sie doch mit der AfD so ziemlich auf einer Linie.
Da möchte ich aus Bayern auch noch mal was einwerfen, Henry. Ja. Also in Bayern würde man das anders sehen. Da würde man, glaube ich, Sarah Wagenknecht nicht mehr in dem politischen, demokratischen Spektrum sehen. Ich meine, das, was bei dir in Thüringen für die Grünen zutrifft, nämlich ein marginales Randdasein, das gilt natürlich in Bayern für die Linke, die hier noch nie in den Landtag eingezogen ist. Und Sarah Wagenknecht ist für viele, sogar, glaube ich, für die ganz Konservativen, die am rechten Rand, unwählbar. Das hat natürlich in Bayern vielfach auch mit ihrer Russlandhaltung zu tun, aber mit ihrer gesamten Politik. Also, da merkt man schon wieder die Unterschiede. Und der Henry und ich, wir sind ja vor etwa 2 Jahren, haben wir uns getroffen in Sonneberg und haben über Bayern und Thüringen und die beiden Nachbarn resoniert. Das war super spannend, aber ich finde, man merkt jetzt auch gerade an der aktuellen Situation doch auch noch die Unterschiede, die zwischen Thüringen und Bayern und Franken, auch wenn die da drüben in Thüringen in Sonneberg Fränkisch sprechen, aber die großen Unterschiede, die es da immer noch gibt.
Michael, Henry, ich danke euch, dass ihr jetzt so lange hier mitgemacht habt. Und bis bald.
Es war spannend, wie
immer. Es war mir eine Freude. Tschüss.
Freue mich.
So, Maria Grunwald ist jetzt mit im Studio. Das ist die Redakteurin, mit der ich diese Folge heute gemeinsam konzipiert habe. Maria, was nimmst du mit?
Ja, Philipp, ich habe tatsächlich ein bisschen länger überlegt und muss aber sagen, am Ende des Tages, dieser harte Populismus von so einem Aiwanger, der macht mir dann doch eher Angst, weil ich glaube, er will damit nicht nur Leute oder beziehungsweise doch, er will wahrscheinlich Leute, die sehr am rechten Rand stehen, irgendwie zurückholen. Und insofern könnte man sagen, hat ja vielleicht was Gutes, weil man vielleicht der AfD ein paar Stimmen abluchst. Aber ehrlich gesagt macht mir so eine Art von Populismus eher Angst. So eine Aiwanger-Rhetorik, ich finde, die hat auch das Zeug, dass sie dann fast schon auch bei anderen Leuten irgendwie salonfähig wird. Und das möchte ich eigentlich auf gar keinen Fall.
Ja, Michael war sich auch nicht so wirklich sicher, wie er den Hubert Aiwanger bewerten soll. Weißt du, was ich interessant fand? Wie oft der Name Trump fiel, ohne dass wir eigentlich über Donald Trump gesprochen haben. Die Methoden?
Erstens das. Und du brauchst auch keine Einordnung von Trump mehr, weil irgendwie alle fast schon wissen, was damit gemeint ist.
Ja. Wir sind jedenfalls am Ende mit unserem Latein und mit dieser Folge. Wenn Sie noch nicht am Ende sind, dann können Sie natürlich gerne schreiben, freuen wir uns drauf. Am besten hier, dertag@deutschlandfunk.de. Maria Grunwald und ich, Philipp May, sagen
bye bye.